You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News, in denen wir heute einen Blick nach Thüringen werfen wollen. In Apolda hat am vergangenen Wochenende ein Rechtsrock-Festival stattgefunden. Ein Festival, das aber für die Neonazis einigermaßen schiefgegangen ist. Wir werfen außerdem einen Blick in die Ukraine, wo militante Neonazis gewalttätige Übergriffe verüben. Und außerdem beschäftigen wir uns mit Frontex, mit jener europäischen Grenzschutzagentur, die nun weiter aufgerüstet werden soll. Das ist unser Programm. Los geht's. Am vergangenen Wochenende sollte Thüringen mal wieder Schauplatz eines Neonazi-Großevents werden. Zum dritten Mal sollte das Festival mit dem Titel Rock gegen Überfremdung stattfinden. Ein Festival, das bereits im letzten Jahr Schlagzeilen gemacht hat. In Thema waren im letzten Jahr über 6000 Neonazis aus ganz Europa zusammengekommen. Und das Rechtsrock-Festival war damit eines der größten Neonazi-Zusammenkünfte der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was im letzten Jahr auch ein kommerzieller Erfolg für die Neonazis gewesen ist, das sollte in diesem Jahr nicht ganz so einfach über die Bühne gehen. Das Festival hatte ursprünglich bereits im Juli stattfinden sollen, aber jetzt musste aufgrund verwaltungsbehördlicher Auflagen dieses Festival auf vergangenes Wochenende verschoben werden. Aber auch am letzten Wochenende gab es für die Neonazis einige Probleme. Der Journalist Henrik Merker weiß davon zu berichten.
Dieses Festival sollte ja diesmal im thüringischen Magdala stattfinden. Das ist ein ganz kleiner Ort mit wenigen tausend Einwohnern im Süden der thüringischen Stadt Apolda. Und die Neonazis haben da mehrere Steine in den Weg gelegt bekommen. Und zwar von der thüringischen Verwaltung, die da mit einem Feldweg es geschafft haben, eben dieses Festival zu verhindern. Also der Feldweg hat dort der Gemeinde gehört und die Gemeinde hat gesagt, den könnt ihr nicht benutzen, um zu eurem Gelände zu kommen. Und damit war das dann dort erstmal gegessen. Die mussten dann nach Apolda ausweichen, also diese Stadt, die nördlich von dem eigentlichen Veranstaltungsort liegt, wo die schon eine Kundgebung angemeldet hatten, auch als Ersatz, weil sie sowas schon geahnt hatten. Und dort kam dann eben sehr viel Gegenprotest zusammen, am Freitag schon. Und am Sonnabend sollte dieses Festival dann fortgeführt werden, weil das sollte dieses Mal 2 Tage lang gehen. Da wurde zuerst versucht, das in Kirchheim durchzuführen, was bei Erfurt in der Nähe ist, ein noch kleineres Dorf als Magdala. Und dort wurde es dann sogar von den Behörden direkt verboten, weil die eine Frist nicht eingehalten hatten. Und da sind sie schon wieder nach Apolda ausgewichen, wo dann knapp 800 Personen dagegen demonstriert haben und die Versammlung der Neonazis in der Gewalttätigkeit dann eben geendet ist und aufgelöst werden musste.
Angemeldet hatte das Festival der Saalfelder Neonazi Steffen Richter. Steffen Richter, der pflegt Kontakte in das militante Blood and Anna Netzwerk und er gehört zu den führenden Köpfen der Kameradschaft Turonen. Steffen Richter ist außerdem enger Weggefährter des NSU-Unterstützers Ralf Wohlleben, für den er immer wieder Soli-Aktionen organisiert hat. Die sogenannten Turonen treten in rockerähnlicher Montur auf, sie gelten in der Neonazi-Szene als authentisch und sie verfügen über Erfahrungen in Organisierung von solchen Großevents. Nach eigenen Angaben dient dieses Event Rock gegen Überfremdung der finanziellen Absicherung von Neonazi-Strukturen. Als es nun nach Apolda verlegt wurde, blieb das Event nicht unwidersprochen.
Am Freitag sah es so aus, dass die Neonazis 2/3 des Marktplatzes bekommen haben für ihre Kundgebung. Das hatten die auch schon vorher angemeldet. Und am selben Tag noch fand dort auch ein Herbstfest statt. Und im Anschluss an dieses Herbstfest haben dann um die 30 Personen noch eine Gegenkundgebung angemeldet auf diesem anderen Drittel des Marktplatzes. Und an dem Tag haben, wenn ich mich richtig entsinne, 3 Rechtsrockbands gespielt und dann noch, ja, wurden kurze Reden gehalten. Und übrigens, selbst da wurde schon mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Also es ist an und für sich nicht nur am Sonnabend eskaliert, sondern auch schon am Freitag gab es da vehemente Provokationen.
Auf dem Festival waren neben den einschlägigen Kameradschaften auch Neonazis aus dem Hooligan- und aus dem NPD-Milieu anwesend. Für das auf 2 Tage angelegte Rechtsrock-Festival waren einschlägige Neonazi-Bands angekündigt, etwa Gigi und die braunen Stadtmusikanten, Stahlgewitter und die Lunikow-Verschwörung, die Nachfolgeband von Lanzer. Schon allein an diesen Bands wird deutlich, dass es sich hier um einen Teil der Szene handelt, der aus einer gewalttätigen Gesinnung und militanten Ausrichtung gar keinen Hehl macht. Dieses Potenzial hat sich in Apolda dann auch am Samstag gezeigt.
Die Neonazis standen dort dann eben in 2 Teilen gewissermaßen. Ein Teil wurde auf das Kundgebungsgelände gelassen, alle mit einzelnen Personenkontrollen. Da wurden jede Tasche gefilzt, es wurden sogar die Tattoos kontrolliert, ob da illegale Zeichen drauf sind. Und Im Endeffekt sind dann die Leute, die noch in dieser Kontrolle standen, aggressiv geworden. Die waren stark alkoholisiert, viele von denen. Und die haben dann unter anderem von einem Parkhausdach mit Flaschen auf die Polizisten geworfen. Und auch eben unten aus diesem Mob heraus wurde die Polizei mit Pflastersteinen, mit Flaschen und ja, Müll aus Mülleimern beschmissen.
Nach diesen Ausschreitungen wurde das Neonazi-Festival in Apolda von der Polizei aufgelöst. Eine Schlappe für die Neonazi-Szene, die jetzt mit erheblichen finanziellen Einbußen aus dem vergangenen Wochenende gegangen sein dürfte. Die Neonazis waren in Apolda mit lautstarkem Protest konfrontiert, ein Protest, der vor allem von den Bürgerbündnissen gegen Rechtsextremismus aus Apolda und Weimar organisiert worden war. Man sollte sich allerdings auch nichts vormachen, die Neonazis sind nicht an den Gegenprotesten gescheitert, sondern am sanktionswilligen Vorgehen der Verwaltungsbehörden und am konsequenten Eingreifen der Polizei. Man sollte sich nicht zu sehr auf das Vorgehen der Verwaltungsbehörden verlassen. Ähnliche Maßnahmen können sich auch gegen Veranstaltungen aus anderen politischen Richtungen richten. Antifaschismus bleibt vor allem auf der politischen Ebene nötig, auch und immer wieder in Thüringen.
So klingt es in einem dramatisch inszenierten Propagandavideo vom 29. Januar dieses Jahres. Das Propagandavideo ist von der ukrainischen paramilitärischen Organisation der Partei Nationales Korps, in der die Paramilitärs in Uniform und starrer Militärdisziplin aufmarschieren. Mitglieder dieser Partei sind verantwortlich für einen Angriff auf linke AktivistInnen, der vor kurzem stattfand. Aus der Ukraine erreichte uns dazu folgendes Statement. In Lviv in der westlichen Ukraine haben 20 Neonazis eine Gruppe linker AktivistInnen mit Messern und Teleskopschlagstöcken angegriffen. Junge Männer und Frauen wurden dabei verletzt, zum Teil auch lebensbedrohlich. Eines der Opfer, welches bewusstlos war, wurde nahe am Herz mit einem Messer verletzt. Die AktivistInnen haben Gesichter der Angreifenden erkannt. Unter diesen zählen Mitglieder des Nationalen Korps, einer rechtsradikalen Partei, welche von Mitgliedern des Azov-Regiments gegründet wurde und vom Innenminister Arsen Avakov unterstützt wird. Das ist nicht der erste Angriff auf AktivistInnen der antifaschistischen Gruppierung Schwarze Flagge. Während dem letzten Jahr waren die AktivistInnen schon das vorwiegende Ziel der neonazistischen Bewegung in Lviv. Nach jedem Angriff macht die Polizei nichts. Schlimmer noch, PolizistInnen arbeiten mit Neonazis des Nationalen Korps zusammen und koordinieren ihre antioppositionellen Taktiken. Ende des Statements. Der Angriff ist ein weiterer Fall von rechter Gewalt in der recht unübersichtlichen politischen Lage in der Ukraine und zeigt die Bereitschaft der Neonazis, mit Gewalt gegen AntifaschistInnen vorzugehen. Die Partei hat zwar unter 5% Zustimmung unter den Wahlberechtigten, doch das Auftreten, gerade des paramilitärischen Flügel, hat innerhalb der Ukraine großes Aufsehen erregt und die Partei gewinnt zunehmend an öffentlichen Einfluss. Die Partei selber argumentiert für die Ausdehnung der Machtbefugnisse des Präsidenten der Ukraine und möchte ihn nicht nur als Staatschef, sondern auch als Anführer der Streitkräfte erklären. Außerdem möchte die Partei alle Beziehungen zu Russland abbrechen und stellt sich gegen eine Mitgliedschaft in der EU. Innenpolitisch möchte die Partei verschiedene Unternehmen verstaatlichen, die Todesstrafe wieder einführen und das Recht, Waffen zu tragen, ausbauen. Mit Angriffen wie diesen wird gezielt die Arbeit oppositioneller Gruppen, die nicht den nationalistischen Duktus entsprechen, angegriffen und AktivistInnen aus dem linken Spektrum eingeschüchtert. Die Regierung hat bisher kaum etwas unternommen, um die paramilitärischen Organisationen zu unterbinden. Lediglich Lippenbekenntnisse für das Gewaltmonopol des Staates wurden geäußert.
Und diese Nachricht aus der Ukraine ist nur ein Beispiel dafür, dass in vielen osteuropäischen Staaten extrem militante Neonazi-Gruppierungen agieren. Oft handelt es sich wie hier in der Ukraine um paramilitärische Gruppierungen, die kaum mit staatlichem Eingreifen zu rechnen haben. Antifas in Osteuropa sind oftmals auf sich allein gestellt. Daran wird deutlich, auch für antifaschistische Kreise ist eine internationale Vernetzung notwendig. Wir hoffen dazu, einen Beitrag zu leisten, wenn wir hier in den Antifa-News immer wieder auch einen Blick nach Osteuropa werfen. Osteuropäische Neonazis sind auch am vergangenen Wochenende in Apolda gewesen, wo zum dritten Mal das sogenannte Rock gegen Überfremdung stattgefunden hat. Neonazis vernetzen sich auf europäischer Ebene. Sie fordern ein Europa der Vaterländer und wollen Europa vor einer sogenannten Flüchtlingsinvasion retten. Die Abschottung Europas wird ganz real unterdessen nicht von Neonazis vorangetrieben, sondern von der Europäischen Union selber. Vor etwa 2 Wochen haben wir hier bei Radio Korax darüber berichtet, dass die Europäische Grenzschutzagentur Frontex weiter aufgerüstet werden soll. Künftig sollen Frontex auch unbemannte Überwachungsdrohnen zur Verfügung stehen und Frontex soll personell bald 8-fach aufgestockt werden. Frontex würde dann etwa über 10.000 Mitarbeiter verfügen.
Frontex hat eigentlich immer mehr quasi Material- und Überwachungskapazitäten im Mittelmeer zusammengezogen. Im Wesentlichen geht es dabei um das Grenzüberwachungssystem Eurosur. Das gibt es schon seit 2014. Das schaltet quasi die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zusammen, also alles, was sozusagen an Luftaufklärung oder Satellitenaufklärung da passiert. Hinzu kommt, dass die Europäische Union auch ein eigenes Satellitenprogramm hat, in dem eben auch vor allem das Mittelmeer beobachtet wird, um auffällige, langsam fahrende Flüchtlingsboote zu erkennen. Jetzt hat die Grenzagentur einen sogenannten Flugdienst mit Mehrfachfunktionen gestartet. Den gibt es seit letztem Jahr. Und der aggregiert eben auch nochmal sehr viele Lagebilder über Flüchtlingsboote oder überhaupt über das Geschehen im Mittelmeer. Und das ist das, was jetzt halt immer mehr bei Frontex anfällt.
Matthias Monroy ist Journalist bei der Zeitschrift CLIP des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit. Er befasst sich vor allem mit der europäischen Abschottungspolitik mit Überwachung und Bürgerrechten. Das Mittelmeer ist ein technologisch und militärisch hoch überwachter Raum. Trotzdem, es ist ein Massengrab. Rechte Akteure diffamieren private Seenotrettungsinitiativen und schwadronieren von einer Asylindustrie. Matthias Monroys Analysen legen eher nahe, von einer Abschiebe- und Abschottungsindustrie zu sprechen. Denn mit der technologischen Aufrüstung etwa von Frontex wird Geld gemacht.
Verdienen tut natürlich die Rüstungsindustrie, ganz klar. Also das ist Material, was eigentlich für militärische Zwecke entwickelt wurde. Das sind beispielsweise Drohnen. Also Frontex startet gerade auch ein Pilotprojekt mit großen Drohnen. Das sind also wirklich militärische Drohnen. Das ist ein Fabrikat aus Italien, ein Fabrikat aus Israel. In Israel ist es die Heron-Drohne, die zum Beispiel auch von der deutschen Bundeswehr geflogen wird in Afghanistan und Mali. Auch bei der Satellitenaufklärung sind das eben die Rüstungshersteller. Das ist also vor allen Dingen der europäische Airbus-Konzern oder der italienische Selex-Konzern, die also ganz stark in der Satellitentechnologie vertreten sind.
Institutionen wie Frontex und private Rüstungs- und Überwachungsindustrie sind aufeinander angewiesen. Rüstungsindustrielle Konzerne haben durchaus Einfluss auf die Gestalt und auf die Handlungsmöglichkeiten staatlicher Institutionen auf europäischer Ebene.
Die befördern natürlich auch den Bedarf. Also es gibt ja so große Verkaufsmessen. In Berlin gibt es zum Beispiel immer den sogenannten Polizeikongress. Das ist auch eben so eine Messe der Industrie, die da halt sich Redezeit kaufen können und die dann eben ihre Produkte anpreisen. Dann wird dann auch der Frontex-Chef eingeladen. Der darf dann sagen, dass man sowas unbedingt braucht. Und 1, 2, 3 Jahre später wird so ein System dann beschafft. Also ich würde schon sagen, dass die Rüstungsindustrie großen Einfluss hat, auch auf die europäische Migrationsabwehr.
Über die Einsätze und die Ausrichtung von Frontex entscheiden aber nicht private Konzerne. Hier ist die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in der Verantwortung. Der Rat der Europäischen Union hat nun kürzlich eine Aufrüstung von Frontex beschlossen.
Geplant ist, dass Frontex so ein regelrechtes Bataillon sich beschafft, also 7.000 Beamte, die an den Außengrenzen eingesetzt werden können, plus insgesamt 3.000 Beamte, die in der Frontex-Zentrale arbeiten. Also tatsächlich entwickelt sich Frontex gerade zu so einer Art stehendem Heer von Grenzwächtern, die dann nach Bedarf eben irgendwo hingeschickt werden.
Das Mittelmeer ist schon jetzt ein hochüberwachter und aufgerüsteter Raum. Trotzdem sterben regelmäßig Menschen, die das Mittelmeer auf der Flucht nach Europa überqueren wollen. Während privat organisierte Seenotrettung immer mehr kriminalisiert und behindert wird, soll Frontex ausgebaut werden. Es wird auch argumentiert, dies solle die Zahlen der Toten auf dem Mittelmeer reduzieren.
Also alle Studien haben eigentlich ergeben, dass diese ganzen Maßnahmen keinen Einfluss haben auf die Migration. Und ich würde das auch im Prinzip bestätigen. Also keine der Maßnahmen hat für irgendeinen Rückgang der Zahlen gesorgt. Übrigens auch andersrum nicht. Also seitdem die Seenotretter auf See sind, hat es auch keinen Anstieg von Flüchtlingszahlen gegeben. Allerdings würde ich schon sagen, dass jetzt die enge Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache schon dafür sorgt, dass weniger Leute das europäische Festland erreichen. Also immer mehr Leute werden von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurück nach Libyen gebracht. Das wird aber keinesfalls bedeuten, dass die Europa nicht erreichen. Weil, wie alle Migrationsforscher sagen, Migration lässt sich nicht verhindern. Migration sucht sich immer neue Wege. Und das sieht man ja auch gerade, dass sich die Hauptmigrationsroute vom zentralen Mittelmeer ins westliche Mittelmeer verlagert. Zurückverlagert, müsste man eigentlich sagen. Das war auch schon mal eine sehr populäre Route vor gut 10 Jahren. Und die wurde dann eben mit Aufrüstung eben versucht dicht zu machen. Da war auch Frontex am Start. Und jetzt ist aber die zentrale Mittelmeerroute über Libyen also noch schwieriger. Und jetzt verlagert sich das Ganze wieder Richtung Spanien.
Statt auf Aufrüstung, Militarisierung und auf Abschottung zu setzen und dabei den Tod Tausender mehr oder weniger bewusst einzukalkulieren, müsste die Forderung lauten, sichere Wege nach Europa. Und nicht nur, weil sich Migration gar nicht verhindern lässt. Jedem sollte es frei stehen, seinen Wohnort frei zu wählen. Der Zufall der Geburt sollte nicht über die Lebensperspektive entscheiden. Eine solidarische Perspektive setzt dabei freilich eine Auseinandersetzung mit dem ungleichen Nord-Süd-Gefälle voraus. Und dessen emanzipatorische Bearbeitung wird sicherlich ein langwieriger Prozess sein. Das waren soweit die Korax Antifa News, die unter anderem bei Radio Korax zu hören sind, auch bei FRAPO, beim Freien Radioverbund Berlin und bei Radio Slupfort. Wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer, verabschieden uns. Nachhörbar sind die Antifa News immer auf freie-radios.net. Ihr hört uns am nächsten Donnerstag.